Ja, ich grüße Sie herzlich heute Morgen hier zum Gottesdienst in der Gemeinde Bad Godesberg. Ja, danke schön. Ich nehme Sie heute Morgen einmal mit nach Korinth. Also wir sind gar nicht in Bad Godesberg heute Morgen. Wir sind in Wirklichkeit in Korinth. Es ist das Jahr 57 nach Christus, natürlich. Paulus sitzt in Ephesus auf seiner dritten Missionsreise. Er hat in Ephesus gepredigt, eine Gemeinde ist entstanden und Paulus erinnert sich zurück. Also er ist etwa 3 Jahre lang in Ephesus gewesen. Er hat ein bisschen Zeit. Er erinnert sich zurück, weil er nämlich Besuch bekommen hat aus Korinth. Es kam eine Abordnung von der Gemeinde in Korinth über das Ägäische Meer geschippert nach Ephesus. 57. Vor etwa 7 Jahren, also um das Jahr 50 herum, war Paulus selbst in Korinth und hat dort gepredigt und es ist eine Gemeinde entstanden, zum Teil unter dramatischen Umständen. Das kann ich Ihnen jetzt alles gar nicht im Einzelnen erzählen, dafür würde die Zeit nicht reichen. Ich ermutige Sie, das einmal nachzulesen in der Apostelgeschichte. Da kann man das alles tatsächlich nachlesen, Kapitel 18. Wie die Gemeinde in Korinth entstanden ist. Und Paulus ist damals in diese ganz junge Stadt gekommen. Also Korinth war eigentlich über 1000 Jahre alt. Aber im Jahr 146 vor Christus haben die Römer Korinth platt gemacht, weil die korinthische Stadt sich gegen das Römische Reich gewandt hat. Und etwa 190 Jahre lang war Korinth eine Ruinenstadt, wo vielleicht so ein paar Leute unter Hütten wohnten, aber nicht das mehr war, was fast 1000 Jahre in Korinth war. Bis zum Jahre 44 nach Christus, der bekannte Julius Caesar, kurz vor seiner Ermordung, Korinth neu hat aufbauen lassen. Und er hat Korinth zu einer Stadt gemacht oder machen wollen, zu einer Kolonie von freigelassenen Sklaven. Im Römischen Reich war es durchaus üblich, dass ein Sklave zwischen 30. und 40. Lebensjahr freigelassen wurde. Die meisten Sklaven wurden freigelassen, weil ihre Herren nämlich für ihre Rente nicht sorgen wollten. Also das ist uralt wie heute, so damals. Das kennen wir eigentlich, das Spielchen. Und ganz viele freigelassene Sklaven zogen nach Korinth und bildeten dort eine neue Kolonie. Und man kann sich vorstellen, dass diese Leute hochmotiviert waren, bis in die Haarspitzen. Freies Leben, jetzt konnten sie endlich auf eigene Rechnung wirtschaften, etwas Eigenes aufbauen. 44 nach Christus. Und Paulus kam im Jahr 50 nach Korinth. Von Athen zu Fuß, 85 Kilometer, vielleicht 3 Tagesreisen, nach Korinth. Eine Stadt, die kaum 6 oder 7 Jahre neu bestanden hat. Also das waren damals ganz dramatische und aufregende Zeiten, Umstände. Mit anderen Worten, ganz viele Sklaven lebten in Korinth, freigelassene, aber auch noch echte Sklaven. Solch eine neue Metropole mit einem Hafen, der Hafen von Korinth, wurde zu einem Welthafen, neu für das Mittelmeer, Handel mit Ägypten und Rom. Ganz viele Griechen zogen nach Korinth, weil sie dort ihre Geschäfte witterten und machen konnten. Die Juden zogen nach Korinth, bauten eine große Synagoge dort auf und auch viele Römer. Also, es war eine römische Gründung, eine römische Neugründung. In Korinth sprach man eigentlich Latein, römisch, statt sonst wie überall Griechisch. 7 Jahre später sitzt Paulus in Ephesus und erinnert sich an diese wilden Zeiten. Die korinthische Synagoge spaltete sich damals. Der Vorsitzende der Synagoge wurde Christ. Unglaublich. Und die Hälfte der Synagoge zog aus und bildete das Fundament der neuen christlichen Gemeinde in Korinth. Also, im Sturmwind der Geschichte, könnte man sagen. An diese Zeit erinnert sich Paulus zurück, 7 Jahre später in Ephesus, 57. Und was er von Korinth hört, durch die Besucher, die zu ihm kamen, hat ihn mit Sorge erfüllt und hat einen langen Brief geschrieben, unseren ersten Korintherbrief, und hat ihn mit Timotheus zurückgeschickt nach Korinth. Und er versucht, die Gemeinde zu ermahnen. Es gab einige Schwierigkeiten und Unordnung, das musste geklärt werden. Er versucht, sie aber auch zu ermutigen. Warum? Nun, nach Korinth zogen auch viele griechische Philosophen. Also Athen, 80 Kilometer weiter nördlich, hatte längst seinen alten antiken Charme verloren zu der Zeit. Die aktuellen Denker der Zeit, die zogen nach Korinth. Und die Gemeinde in Korinth war umgeben von lauter schlauen Leuten, klugen, philosophisch gebildeten Leuten, die ihre Denksysteme offerierten, von religiösen Juden. Und da saßen sie, die Sklaven, die Freigelassenen. Und auch die echten Sklaven. Eine Gemeinde der Unterschicht. Wie sollte die in Korinth leben? Die Heiden, schreibt Paulus in diesem Brief, für die war das Evangelium eine Torheit, eine Dummheit. Also die Griechen und die Römer konnten sich zum Beispiel einen Gott, der auf die Erde kommt, Mensch wird und stirbt für die Schuld der Menschen und dann wieder lebendig wird, überhaupt nicht vorstellen. Das war also crazy, das war verrückt, das war unmöglich, das war dumm, das war Torheit. Für die Griechen und die Römer waren Ehre und Macht und Ruhm und Größe wichtig. Ein Gott, der ganz klein wird, am Kreuz stirbt, dem schlimmsten Marterpfahl der damaligen Zeit. Unmöglich. Den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Also, Jesus sollte ihr Messias sein, auf den sie ja Jahrtausende gewartet haben und den sie peinlicherweise jetzt ausgerechnet auch noch gekreuzigt haben in Jerusalem. Der sollte ihr Messias sein. Das war ein Ärger für die Juden. Und sie erinnerten sich an ihre Synagoge, dass Paulus dort gepredigt hat und dass ihr Vorsitzender zum Glauben an Christus gekommen ist und dass sie alle ausgezogen sind. Ein Ärger für die Juden. Schwierig. Was schreibt Paulus den Korinthern in diese Situation hinein? Und er ermutigt die Gemeinde, die Weisheit Gottes zu sehen. Ich lese uns 10 Verse daraus aus dem 2. Kapitel, ab Vers 6. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 6 bis 16. Da schreibt er: Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit. Also nachdem er gesagt hat und gehört, dass sie gehört haben, die Weisheit dieser Welt, also das Evangelium ist Torheit, sagt er, wovon wir reden, von dem Evangelium, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Die heimliche Weisheit, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie den Herrn erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht bei Jesaja schon, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn zum Beispiel, welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selbst von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Also, der Paulus stärkt eigentlich diesen Sklaven da in Korinth, ihr christliches Selbstbewusstsein, ihr christliches Gottesbewusstsein. Er sagt, die Weisheit Gottes, an die ihr glaubt, ist viel größer als alle Weisheit dieser Welt, als alle Weisheit dieser schlauen, klugen Philosophen und der religiösen Juden um euch her, die euch vielleicht beeindrucken. Und er sagt noch eins, und damit setzt er eigentlich noch eins obendrauf. Er sagt sogar, und das ist das Erste, was ich uns heute Morgen hier betonen will. Gottes Weisheit ist nicht nur viel größer, sondern sie ist verborgen. Vers 7. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Und er bringt sofort einen Beweis heran, Und er sagt, wenn die Herrscher dieser Welt, die es mit diesem Christus zu tun hatten, diese Weisheit Gottes verstanden hätten, dass Jesus der Herr dieser Welt ist, dass er der Schöpfer ist, dass er der Sohn Gottes ist, wenn sie das kapiert hätten, wenn der Pilatus in Jerusalem das verstanden hätte, der ja gefragt hat, was ist Wahrheit? Wenn das der Herodes damals gewusst hätte, dass der Messias, dass dieses Kind da, was da in Bethlehem geboren ist, nicht nur ein Konkurrent für ihn ist, das er beseitigen musste, furchtbarerweise. Wenn die kapiert hätten, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Die Tatsache, dass sie ihn gekreuzigt haben, zeigt, dass sie Gottes Weisheit nicht verstanden haben. Und er sagt den Korinthern, Leute, euch hat Gott diese Weisheit offenbart. Ihr habt es kapiert. Damit stützt er auch die korinthische Gemeinde, damit bestätigt er sie, damit tröstet er sie, damit gibt er ihnen einen großen Horizont. Und er sagt, er zitiert dieses schöne Wort aus Jesaja 64, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also keine Religion dieser Welt, keine Philosophie dieser Welt ist auf die Idee gekommen, dass Gott selbst in seine Schöpfung hineinkommt und für die Menschen das bezahlt, was kein Mensch bezahlen kann. Also Schuld muss immer bezahlt werden. Tja. Wenn Ihnen einer Ihr Garagentor kaputt fährt, irgendeiner muss es bezahlen. Die Versicherung oder Sie selbst oder wer auch immer, wenn irgendetwas kaputt geht, irgendeiner muss es bezahlen. Unsere Sünde, menschliche Schuld, muss von irgendeinem, von wem auch immer, ausgeglichen werden. Wenn Schuld nicht ausgeglichen wird, dann entsteht Unrecht. Und es bleibt übrigens auch ein herbes Gefühl von Ungerechtigkeit zurück. Sehr negativ. Niemand auf dieser Welt ist auf die Idee gekommen, dass der allmächtige Gott, vor dem wir alle verantwortlich sind, selbst die Zeche zahlt. In allen Religionen, in allen Ideen dieser Welt muss immer der Mensch zahlen. Alle Menschen auf dieser Welt sind immer dabei zu bezahlen. Das ist in keines Menschen Herz gekommen. Das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, sagt Paulus den Korinthern. Das ist eine tolle Botschaft für Sie und das ist eine tolle Botschaft für uns. Also Gemeinde Jesu, wenn sie zusammenkommt und wir singen hier Loblieder, wir beten Jesus an. Wir sollten uns dieser Einzigartigkeit, dieses Alleinstellungsmerkmal, sagt man heute so schön, bewusst werden und Gott dafür anbeten. Dafür ist er anbetungswürdig in Ewigkeit. Dass er alles für uns getan hat. Dass Jesus Mensch wurde und für dich und für mich gestorben ist und alles bezahlt hat. Das ist einzigartig. Das muss Gemeinde Jesu jeden Sonntag neu zum Beispiel, nicht nur sonntags, in den Blickpunkt bekommen. Sich darüber freuen können, Loblieder singen, Dankesgebete vor Gott bringen. Jesus ist einzigartig. Nun, wunderbar, ja? Aber, wenn wir es recht bedenken, ist diese Wahrheit andererseits auch eine schwierige Wahrheit. Was ist daran schwierig? Nun, wir fragen uns zum Beispiel, warum verstehen die Menschen um uns her das Evangelium so schwer? Fragen Sie sich ja sicherlich manches Mal. Ja, ich frage mich das. Warum ist Gottes Weisheit dieses Evangelium, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, warum ist das auch heute vielen Menschen verborgen? Und das ist ein Problem, auch für uns. Also vielleicht haben die ja schon mal versucht, jemandem das zu erklären, ihren Glauben zu erklären. Und er hat gesagt, okay, du bist okay, ich bin okay. Lass uns Freunde bleiben. Ja. Schönen Sonntag noch. Warum? Warum? Gottes verborgene Weisheit. Okay, im Römerbrief schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom, dass die Menschen eigentlich ein Stück weit doch erkennen können an der Schöpfung. An der Großartigkeit und der Gewaltigkeit der Schöpfung können sie eigentlich ein Stück weit Gottes Wesen erkennen, also von ihrem Verstand her. Wäre denkbar, wäre möglich. Nur das Evangelium, also dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er bezahlt hat, das kann man durch einen schönen Urlaub am Meer und in den Bergen nicht ableiten. Gottes Gnade können wir aus der Schöpfung nicht unbedingt ableiten. Vielleicht Gottes Gericht, wenn irgendwo der Blitz eingeschlagen hat. Aber Gottes Liebe? Also es ist ein Dilemma. Und Paulus erklärt das den Korinthern und sagt ihnen, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ja, das ist schwierig, nicht wahr? Darin liegt aber gleichzeitig, und das ist mir sehr wichtig, dass wir das heute Morgen hier alle miteinander verstehen, darin liegt gleichzeitig ein ganz großer Trost. Welcher? Nun, Paulus schreibt weiter den Korinthern und sagt, also er stellt hier den natürlichen Menschen, den geistlichen Menschen gegenüber. In Vers 15, ja, sagt er, also der natürliche Mensch, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Vers 15, der geistliche Mensch aber. Hat eine Antenne dafür. Was meint er damit? Also die natürlichen Menschen verstehen wir. Unser Zeitgenossen, der eigentlich nichts wahrnimmt von Jesus. Was ist der geistliche Mensch? Und Paulus spricht hier vom Geheimnis. Er sagt, Gottes verborgene Weisheit, die eigentlich ein Geheimnis darstellt. Es gab damals, im Griechischen steht hier das Wort Mysterion. Es gab damals die sogenannten Mysterienreligionen. Und auch die Gnosis, die sich dann später noch weiter stärker entwickelte, das war ganz am Anfang hier mit der griechischen Gnosis, Weisheit, eine Mysterienreligion. Die sagte etwa Folgendes. Ich beschreibe Ihnen das mal ganz kurz. Die teilte die Menschen eigentlich in drei Klassen ein. Drei Arten von Menschen. Die erste Art waren irdisch gesinnte Menschen. Also nach dem Sprachgebrauch des Paulus könnte man sagen, der fleischliche Mensch. Ja, also Leute, die eigentlich nur Macht, Geld, Sex im Auge haben, an Gott völlig uninteressiert, völlig desinteressiert an spirituellen Dingen, gottlose Menschen, irdisch gesinnte Menschen. Von denen konnten sich die Korinther, also die Gnostiker besser gesagt, nicht vorstellen, dass die jemals zum Glauben kommen würden. Dann gab es zweitens die seelischen Menschen. Das sind Menschen, die vor allen Dingen sehr gefühlsbetont sind und die manchmal vom Geist Gottes sich angesprochen fühlen, die manchmal für göttliche Dinge offen sind und geneigt sind, sich darauf einzulassen, aber dann auch wieder ganz woanders sind. Also ganz weit weg sind, mit Gott eigentlich nichts zu tun haben, aber vielleicht doch wieder kommen und ein Auf und Ab und man weiß es nicht genau, wo die sich eigentlich befinden und ob sie zu Gott finden oder nicht. Der seelische Mensch. Und dann sagten die Gnostiker, dann gibt es vor allen Dingen die geistlichen Menschen. Die geistlichen Menschen sind also Menschen mit einem Sinn für Gott. Einem Sinn für geistliche Dinge. Vielleicht so ein bisschen transzendent veranlagte Menschen. Ja. Die sich Gott früher oder später zuwenden und dann dieses Geheimnis verstehen und annehmen. Geistlich. Kennen Sie solch eine Einteilung von Menschen? Also ich glaube, wir haben auch solche Erfahrungen gemacht. Menschen zum Beispiel, von denen wir uns nicht wirklich vorstellen können, dass sie jemals zum Glauben kommen. Haben Sie einen Menschen vor Augen, von dem Sie sich eigentlich fast nicht vorstellen können, dass er jemals Christ werden würde, der nun ganz, ganz andere Interessen verfolgt. Haben Sie so einen von dem geistigen Auge? Oder kennen Sie Menschen, die, ja, mal hat man den Eindruck, sie sind irgendwie offen und verstehen etwas, aber dann wieder gar nicht. So ein Auf und Ab. Und natürlich die Geistlichen. Ja. Aber auch ein Bild davon. Also mit anderen Worten, wir sind, glaube ich, auch beeinflusst von solchen Gedanken. Und das war eine Irrlehre. Das ist nicht das biblische Bild vom Menschen. Was meint Paulus mit einem geistlichen Menschen? Wenn er sagt, der natürliche Mensch übernimmt nichts vom Geist Gottes, aber der geistliche Mensch, der, was meint er mit einem geistlichen Menschen? Ich finde, das ist sehr wichtig, für uns verstanden zu haben. Nun, die Bibel betont, dass geistliches Leben allein von Gott kommt. Also in Vers 10. Uns hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Der Geist Gottes offenbart sich uns. Also geistliches Leben, geistliche Menschen sind keine menschliche Möglichkeit, die wir von uns aus mitbringen. Geistliches Leben ist nicht abhängig von christlicher Sozialisation, wie man so schön sagt. Christliche Erziehung, also das ist etwas sehr Gutes. Christliches Elternhaus ist etwas sehr Gutes, aber nicht letztlich entscheidend. Der geistliche Mensch ist nicht in erster Linie ein Mensch mit einer gewissen transzendenten Veranlagung. Mit einem geistlichen Interesse. Sondern was? Und bevor ich Ihnen das erkläre, will ich Ihnen einfach mal drei Beispiele geben. Für einen geistlichen Menschen. Ich erinnere Sie an den Verbrecher am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Er war kein geistlich vorgeprägter Mensch. Und die Gnostiker würden nie denken, dass solch ein Mensch jemals, ein Schwerverbrecher, jemals in den Himmel käme. Nie. Sie würden sagen, der ist ein gottloser, fleischlicher Typ und er kriegt, was er verdient. Aber mit dem hat Jesus Kontakt. Und er, ausgerechnet dieser Mensch, kommt mit Jesus ins Paradies. Er wurde ein geistlicher Mensch. Der Geist Gottes wirkte an ihm. Oder ich erinnere Sie an die Zöllner, wie den Zachäus. Oder die Huren in Jerusalem, die mit Jesus zu Tische aßen, die sich von ihm angezogen fühlten. Das waren keine geistlichen Menschen. Und die Gnostiker würden niemals sagen, dass das die zukünftigen Bewohner des Himmels wären und des Reiches Gottes. Sie waren meilenweit entfernt von Gott. Die stadtbekannte Sünderin, die Jesus die Füße gesalbt hat. Die religiöse Elite damals hat sich entsetzt. Diese Menschen wurden geistliche Menschen. Oder ich zitiere nochmal den Apostel Paulus selbst. Der Saulus, der die Christen verfolgte. Er war ein religiöser Fanatiker, ein fanatischer Machtmensch, der nie in den Himmel gekommen wäre, würde ein Gnostiker sagen. An ihm offenbarte sich Jesus. Er wurde ein geistlicher Mensch. Was ist ein geistlicher Mensch? Geistliche Menschen sind also nicht die, bei denen wir eine geistliche Qualität ausmachen, die wir als geistlich einstufen würden, sondern Menschen, denen sich Gott offenbart. Menschen, die sich der Offenbarung des Geistes Gottes öffnen, wie weit sie auch weg sein mögen von ihm. Das spielt eigentlich keine Rolle. Menschen, die den Ruf Gottes hören, hier und jetzt gewissermaßen, und egal wo sie sich befinden, sich öffnen und Ja sagen. Das werden geistliche Menschen. Und das, ihr Lieben, damit will ich hier schließen, das verändert radikal unsere Sicht vom Menschen um uns her. Lass mich das zusammenfassen in zwei Dingen, zwei Gedanken, Schlussgedanken. Erstens, das heißt also, wir sortieren nicht. Wir sortieren nicht nach unserem Augenschein. Wir lassen uns nicht vom Augenschein beeindrucken, von der Gottlosigkeit oder der Wetterwendigkeit von Menschen. Ich glaube, dass dieser Augenschein, der uns beeindruckt, sogar oftmals verhindert, dass Menschen zum Glauben kommen, weil wir es nicht für möglich halten. Das ist so ein bisschen wie die sich selbst erfüllende Prophetie. Ja? Wir glauben es nicht, deshalb geschieht es nicht. Also erstens, wir sortieren nicht nach unserem Augenschein. Stattdessen, zweitens und letztens, wir verlassen uns auf Gottes Offenbarung. Wir danken Gott für seine Offenbarung. Gott spricht zu den Menschen und das bleibt ein Geheimnis, das lösen wir nicht. Gott spricht zu den Menschen und wir rechnen mit diesem Geheimnis, mit dem heimlichen Wirken des Geistes Gottes. Übrigens, deshalb beten wir für Menschen, die zum Glauben kommen sollen, ja, weil wir das nämlich nicht machen können. Und der Betreffende selber auch nicht. Gott muss es machen. Gott offenbart sich. Wir glauben zutiefst, dass Gott es macht. Egal, wo ein Mensch sich befindet. Gottes verborgene Weisheit wird durch ihn selbst zu seiner offenbarten Weisheit. Und das ist ein großer Trost. Ein großer Trost für uns. Und für die Korinther damals, angesichts dieser Übermacht von geistiger Elite und frommer Elite, dieser schlichten Menschen, die aber wussten, Jesus hat sich uns gezeigt. Und mit diesem Glauben können wir auf Menschen zugehen, für Menschen beten und das Unmögliche, das menschlich denkbar Unmögliche erwarten. In dem Sinne segne Gott Sie hier miteinander. Wir beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du dich offenbarst. Dass du dich durch deinen Geist mitten unter uns offenbarst, deiner Gemeinde, der versammelten Gemeinde hier im Gottesdienst. Wir freuen uns über dich, wir ehren dich, wir beten dich an. Aber du offenbarst dich auch Menschen, vielleicht durch uns oder durch andere Umstände. Du offenbarst dich Menschen, ja, von denen wir es eigentlich nicht für möglich halten und erwarten. Lass uns mit einer ganz neuen Sicht und einer ganz neuen Erwartung an dich und deinen Geist auf Menschen zugehen und von dir Großes, ja geradezu das Unmögliche erwarten. Wir danken dir für deine verborgene Weisheit, die du selbst offenbarst. Wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir allein alle Ehre.